Vor der Predigt möchte ich gern beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass wir dich kennen dürfen. Das ist so ein großes Vorrecht, dich, den Gekreuzigten und Auferstandenen zu kennen, der unsere Sünden getragen hat, der uns den Weg zum Vater frei gemacht hat. Durch dich dürfen wir Kinder Gottes sein. Und was es dich gekostet hat, dass wir in diesem Vorrecht leben können, das können wir uns gar nicht ermessen. Und wir können dir nur dafür danken und dich anbeten und unser Leben dir geben und sagen, Herr, wir wollen dir dienen mit unserem ganzen Sein, mit all dem, was wir sind und mit dem, was wir haben. Wir danken dir auch für dein Wort und bitten dich, dass du uns jetzt unsere Herzen und Ohren öffnest für das, was du uns zu sagen hast. Amen. Wer darauf geachtet hat, was das Gottesdienstthema ist, der weiß es, über Geld spricht man nicht, lautet ein Sprichwort. Aber über Geld spricht die Bibel und deshalb ist es auch gut, wenn man ab und zu die Bibel aufschlägt und schaut, was sagt denn die Bibel über Geld. Eine sehr bekannte Stelle steht in Malachi 3, Vers 10. Viele kennen die. Dort spricht Gott durch den Propheten Malachi: Bringt den Zehnten ganz in das Vorratshaus, damit Speise in meinem Haus sei. Und prüft mich doch dadurch, spricht der Herr, der Herrscher, ob ich euch nicht die Fenster des Himmels öffne und euch segne, in überreicher Fülle herabschütten werde. Im alten Israel, da war das so, dass die Priester und die Leviten von dem Zehnten gelebt haben, die das Volk Israel gebracht haben, und auch der Tempeldienst, der wurde damit finanziert. Das hatte Gott so verordnet, damit der Tempeldienst vollrichtet werden konnte. Heute haben wir im Gemeindedienst auch einen Finanzbedarf nötig und ein Großteil der Gemeindeglieder hat sich das genauso zu Herzen genommen. Wir geben treu den Zehnten in die Gemeinde, per Bankdauerauftrag ist es ja sehr einfach zu bewerkstelligen. Wir haben das auch so gemacht und ich möchte ganz herzlich allen danken, die mithelfen, auch den Finanzbedarf der Gemeinde zu decken. Ganz herzlichen Dank. Gerade vorhin haben wir gehört, die Finanzsituation der Gemeinde ist etwas angespannt und das ist ganz offen zugegeben auch die Ausgangslage für die Predigt. Aber mir ist es ein Anliegen zu sagen, das ist nicht der Zielpunkt von der Predigt, dass wir ein ausgeglichenes Budget haben. Weil das ist nicht der Zielpunkt, warum die Bibel von Geld redet. Wir sehen das ganz Schöne beim Paulus, was der Zielpunkt war. Die Gemeinde in Philippi, die hat ihn auch finanziell unterstützt und dann hat er ihr gedankt. In Philippa 4, Vers 10, die folgenden Verse lesen wir davon. Und das sagt der Paulus: Ganz herzlichen Dank für die Gabe, die ihr für mich gegeben habt. Einige Zeit konntet ihr mich nicht so unterstützen, ich weiß nicht weshalb, das führt der Paulus nicht aus, es war der Gemeinde in Philippi nicht möglich, aber jetzt konnte sie wieder unterstützen und da dankt er ihr ganz herzlich dafür und dann sagt der Paulus, nicht wegen der Gabe selbst danke ich euch. Ich verstehe mich auf das Armsein, ich verstehe mich auch auf das Reichsein, aus dem Überfluss zu leben. Aber was mich besonders gefreut hat, ist die Frucht, die dadurch sichtbar geworden ist. Die Frucht, die Gott in euren Herzen dort hineingelegt hat. Was war die Frucht? Dass die Gemeinde Philippi sich an der Mission von Paulus, im Grunde genommen muss man sagen, dass die Gemeinde sich an der Mission Gottes beteiligt hat, mitgeholfen hat, die Botschaft von Jesus in alle Welt hinauszutragen. Und dass die Gemeinde nicht einfach gesagt hat, so, wir schauen, dass wir gut über die Runden kommen, Hauptsache wir sind erlöst und uns geht's gut, sondern Paulus hat gesehen, der Gemeinde ist es ein Anliegen, dass die, die Botschaft weiter verbreitet werden kann. Und das ist auch für mich ein großes Anliegen, wenn es um übers Geld predigen geht. Nicht das ausgeglichene Budget, sondern die Frucht von der Beteiligung an der Mission. Und was wir hier machen, Gemeindearbeit in Kiesen, in Burgdorf, in Gümligen, das ist auch Missionsarbeit. Wenn wir schauen, wie viele Menschen hier in unserer Region Bern ewig verloren gehen, weil sie Jesus nicht kennen. Und jetzt dürfen wir uns daran beteiligen, das Wort Gottes zu hören, zu Herzen zu nehmen und dann auch zu verbreiten. Und wenn wir das uns zu Herzen nehmen, das ist das große Ziel, die Frucht. Und es ist ja auch schön, wenn wir sehen, was in den vergangenen Jahren an Gemeindeentwicklung geschehen ist. Hier in Kiesen, die Vergrößerung durch den Umbau, der stattgefunden hat, die neuen Leute, wo dazugestoßen sind. Vor 2 Jahren die Gründung vom Standort in Burgdorf, die Räume, die man dort hat und wo man jetzt dann mit einer Evangelisation das erste Mal in die Öffentlichkeit auch tritt. In Gümligen, wo heute die Eröffnung von den neuen Räumlichkeiten stattfindet, die Nebenräumlichkeiten, die ja auch wichtig sind für die Jugend, Kinder- und Jugendarbeit. Und wenn man das vergleicht, wie viel repräsentativer das ist mit dem alten Pfarrhaus, dann muss man einfach nur sagen, danke Herr, aber es kostet auch ein bisschen mehr. Aber gut, wir haben viel Grund zu danken und das ist mir ein Anliegen, dass das im Fokus steht, die Frucht, die Missionsarbeit, woran wir uns beteiligen. Wie predigt man am besten übers Geld? Und da bin ich sehr froh, dass ich ein gutes Vorbild da habe, nämlich den besten Prediger, den es überhaupt gegeben hat, Jesus selbst. Jesus selbst hat zu seinen Jüngern auch mal über Geld gepredigt und das schauen wir uns miteinander an. Das steht in Markus 12, Vers 41 bis 44. Markus 12, 41 bis 44. Und Jesus setzte sich dem Opferkasten gegenüber und schaute zu, wie die Leute Geld in den Opferkasten legten. Und viele Reiche legten viele ein. Und es gab eine arme Witwe, die legte 2 Schärflein oder der fachausgriechische steht Lepton, also das ist die Münze, Lepton, ein. Das ist ein Groschen oder der Fachausdruck ein Quadrans. Ich komme nachher nochmal auf die römischen Münzen dazu sprechen. Da rief er seine Jünger zu sich und sprach zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, diese arme Witwe hat mehr in den Opferkasten gelegt, als alle, die eingelegt haben. Denn alle haben von ihrem Überfluss eingelegt, diese aber hat von ihrer Armut alles eingelegt, was sie hatte, ihren ganzen Lebensunterhalt. Viele Reiche legten viele in den Opferkasten. Das ist im Grunde genommen eine ganz positive Aussage. Da wird nichts Negatives über die Reichen gesagt oder über das Reichsein. Und in der Tat, in der Bibel, da finden wir keine Stelle, wo gesagt wird, Reichsein, das ist nicht gut, das ist schlecht. Klar, der Reichtum kann uns auch wie zum Verhängnis werden. Nämlich dann, wenn wir das Geld mehr anfangen zu lieben wie Gott, da wird uns dann der Reichtum zum Verhängnis. Aber grundsätzlich ist Reichtum nichts Schlechtes. Wenn Gott einem viel anvertraut hat, kann man ja auch viel Gutes damit tun. Übrigens, Reichtum, das müssen wir nicht nur auf finanziellen Reichtum beschränken. Es gibt ja auch immateriellen Reichtum. Leute, die sehr begabt sind im musikalischen Bereich, Menschen, wo kreative Begabung haben, Menschen, wo die Begabung haben, zu reden, Menschen, wo die Begabung haben zum Zuhören. Und es gibt Leute, die sind praktisch handwerklich enorm begabt, die sind da reich beschenkt von Gott. Also es gibt eine Fülle von Arten von Reichtum, womit Gott uns beschenkt hat. Und es ist eine wunderbare und gute Sache, wenn man sein Reichtum ansieht als eine von Gott anvertraute Gabe. Und Gott hat uns unterschiedlich begabt, mit verschiedenen Arten von Reichtum. Und da muss man nicht vergleichen, warum bin ich so und warum bin ich nicht so und ich wäre doch lieber so. Nein, wir wollen sehen, Gott hat uns so begabt, wie er uns eben begabt hat. Und wenn man anschaut, wie viel Positives, wie viel Gutes schon bewirkt wurde, auch schon hier in der Gemeindearbeit, aber auch generell, wenn man in die Kirchengeschichte reinschaut, weil Menschen ihre von Gott gegebenen Gaben eingesetzt haben für das Reich Gottes, da kommen wir aus dem Staunen nicht raus. Wenn man zum Beispiel anschaut, was Menschen durch ihren finanziellen Reichtum gemacht haben im ganzen Spital- und Diakoniebereich, wo Menschen gestiftet haben und gesagt haben, ich will dein Diakoniewerk stiften, zu Gottes Ehre, dass die Nächstenliebe sichtbar wird in der Verkündigung, aber auch in der ganz praktischen Arbeit. Die Siloa-Stiftung, die ist ja eigentlich auch aus dem Anliegen heraus entstanden, um Gottes Liebe ganz praktisch sichtbar zu machen. Wenn wir an den musikalischen Bereich denken, der Bach, der so unglaublich musikalisch begabt war und dann über jedes seiner Stücke geschrieben hat, Soli Deo Gloria oder unten dran, je nach Musikstück, allein Gott die Ehre, wo er Gott mit seinem musikalischen Reichtum gedient hat. Und auch wenn wir schauen, was hier in der Gemeindearbeit alles möglich wurde und möglich ist, weil ganz viele Leute verschiedentlich ihren Reichtum von Gott einsetzen, die Begabung, die Gott ihnen gegeben hat, da bleibt mir nur zu sagen, wunderbar, wunderbar und vielen Dank. Kommen wir zurück zu der Begebenheit, wo Jesus seine Jünger über das Geld gelehrt hat. Da war die Witwe, eine arme Frau. Ihr Mann war gestorben. Der Lebensunterhalt, damals gab es keine AHV, damals gab es keine Ergänzungsleistung. Die war bettelarm und wie arm die Witwe war, das wollen wir mal anschauen, wenn wir sehen, wie das mit dem römischen Geld damals war. Ein Tageslohn, das war ein Denar. Ein Tagelöhner hat so viel verdient pro Tag. Nehmen wir mal Schweizer Verhältnisse. Das wären etwa 100 Franken, mal niedrig angesetzt, Tagelöhner. 100 Franken. Dann eine Denar, das konnte man aufteilen in einer Asaria. 16 Asaria ergab man ein Denar. Und wenn man eine Asarion wieder aufgeteilt hat, hat sich ergeben, ein Asarion waren 4 Quadrans und eine Quadrans konnte man wieder aufteilen, das waren 2 Lepta. Ein Lepton, 2 Lepta. Und wenn man jetzt das anschaut, es gab noch eine weitere Münze, oder zunächst ein Denar, waren insgesamt 128 Lepta. Und dann gab es noch größere Münzen wie den Denar, eine Goldstücklein, das war der Aureus und das waren dann 3200 Lepta. Und jetzt, das sind schöne Gedankenspielereien und so, ein bisschen eine historische Betrachtung der Dinge. Was konnte man kaufen mit dem Geld? Ein Brot kostete etwa 7 Lepta. Mit 2 Lepta konnte man einen Teil von einem Brot quasi kaufen, ein Brötchen sozusagen. Und wenn man das runterrechnet, 2 Leptonne und zwei Lepta und dann nimmt man einen Denar 100 Franken, da kommt man ungefähr zwei Lepta, sind dann ungefähr 1 Franken 56 plus minus. Und so viel kostet ein Brötchen in der Bäckerei. Also viel konnte die Dame, die Witwe, nicht geben. Was konnte man schon mit einem Brötchen bewirken? Eigentlich nichts. Aus menschlicher Perspektive kann man geneigt sein zu sagen, ach, die arme Witwe hätte doch besser ihr Geld für sich behalten und das Brötchen für sich gekauft, gegessen, dann hätte sie was im Magen gehabt. Viele Reiche haben ja sowieso viel in den Opferkasten gelegt. Das, mit den zwei Lepta konnte man doch nichts ausrichten für den Tempeldienst. Jesus hat ganz anders reagiert. Er hebt die Frau lobend hervor. Er stellt sie sogar als Vorbild hin. Jesus sieht die Frau ganz anders, wie wir das mit unseren menschlichen Augen betrachten würden. Bei Gott kommt es nicht darauf an, wie viel wir eingeben in den Opferkasten, sondern bei ihm kommt es auf unser Herz an. Bei ihm kommt es auf unser Herz an. Und das kommt ja auch beim Erlösungswerk vom Kreuz, wo Jesus für uns vollbracht hat, so schön zum Ausdruck. Bei Gott kommt es nicht darauf an, wie viel wir für ihn leisten können, ob wir fleißige Gottesdienstbesucher sind, ob wir viele ins Reich Gottes geben, finanziell gesehen. Bei ihm kommt es nicht darauf an, wie viele religiöse Leistungen wir machen können, sondern bei ihm kommt es an, nehmen wir das Geschenk Gottes an, das er für uns vollbracht hat. Haben wir die Vergebung der Sünden? Haben wir Jesus als unseren Herrn? Bei ihm kommt es nicht auf unsere Leistungsfähigkeit an, sondern auf unsere Beziehung zu Jesus Christus. Kennen wir Jesus als unseren Erlöser und als unseren Herrn? Darf Jesus in unserem Herz wohnen? Gehört ihm unser Herz ganz? Und das ist mir auch wichtig, heute die Frage zu stellen, gehört dein Herz ganz dem Herrn Jesus? Jesus sah damals im Tempel in das Herz von der Witwe. Und er sah, diese Witwe setzte ihr ganzes Vertrauen auf Gott. Als Jesus seine Jünger auf die Witwe aufmerksam machte und sie lobend hervorhob, machte er ihnen auch klar, warum diese Witwe ein Vorbild ist. In Vers 43 und 44 heißt es, diese arme Witwe hat mehr in den Opferkasten gelegt, als alle, die eingelegt haben. Denn alle haben von ihrem Überfluss eingelegt. Diese aber hat von ihrer Armut alles eingelegt, was sie hatte, ihren ganzen Lebensunterhalt. Dadurch, dass die Witwe ihre zwei Lepta eingelegt hatte, ihren Tagesbedarf zum Überleben, hat sie Gott zu verstehen gegeben, du darfst über mein ganzes Leben verfügen, du darfst über meine Lebensexistenz verfügen. Ich gehöre dir mit allem, was ich bin, ich gehöre dir mit allem, was ich habe. Die Witwe, die hat alles eingelegt. Sie hätte sagen können, ja, gut, ich lege die Hälfte ein, ein Lepton. Und vielleicht finde ich eine Bäckerei, wo es dann Brötchen zum halben Preis vom Vortag gibt und so und hätte dann immerhin noch ein bisschen was zu essen. Aber nein, sie legte alles ein und machte sich so von Gott ganz abhängig. Und ja, es ist ganz interessant, wenn man das so betrachtet, können wir gleichzeitig noch etwas anderes sehen, nämlich im Alten Testament, da wird ja etwas ausgesagt über den lebendigen Gott. In Psalm 68, Vers 6 zum Beispiel, da heißt es, ein Vater der Weisen, ein Anwalt der Witwen ist Gott. der in seinem Heiligtum wohnt. Die Witwe, die Vertraute, Gott, er ist mein Anwalt, er wird für mich sorgen, ihm will ich vertrauen, in allem. Und genau das möchte Gott auch von uns. Er möchte unser ganzes Vertrauen, er möchte unser ganzes Leben. Er möchte nicht nur einen Teil von uns, sondern er möchte uns. Er möchte uns ganz mit unserer ganzen Lebensexistenz. Er möchte nicht nur ein paar fromme Verhaltensweisen von uns, dass wir dir an den Tag legen, sondern er möchte dich mit Haut und Haaren, mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Existenz. Und das ist mir ein Anliegen, dass wir das vor Augen haben. Wenn wir im Glauben leben und denken, ja, ich lebe so halb meinen Glauben, ja, ein bisschen fromm tun und das machen und das machen, aber ich gebe mich Gott nicht ganz hin. Ich muss sagen, das ist ein mühsames Glaubensleben, weil man erlebt in so einem Glaubensleben überhaupt nicht recht, dass Gott auch das Vertrauen belohnt und dass er für einen dann sorgt, sondern nur wenn wir uns ganz Gott hingeben, da erleben wir auch, wie Gott ein realer Gott ist. Wie sieht das bei uns aus? Machen wir uns ganz von Gott abhängig? Gehört ihm unser ganzes Herz? Oder bedeutet Glauben für uns, ich gebe Gott nur ein bisschen von meiner Zeit, ich gebe Gott nur ein bisschen von meinem Geld, ich gebe Gott, stelle mich Gott nur zum Teil mit meinen Begabungen und so weiter zur Verfügung. Gott kann mit dem, was ich aus meinem Überfluss habe, ihm gebe, ja schon zufrieden sein. Es ist relativ leicht, Gott etwas von seinem Überfluss zur Verfügung zu geben. Es ist relativ leicht zu sagen, Herr, am Sonntagmorgen darfst du über meine Zeit verfügen, dann gehe ich zum Gottesdienst. Solange ich während der Schulwoche oder Arbeitswoche noch genügend Zeit für mich habe, fürs Fitnessstudio oder fürs Gamen oder was man sonst alles so macht, ja, Gott kann zufrieden sein mit mir, wenn ich am Sonntagmorgen in die Gemeinde gehe. Mit den Finanzen, Gott kann zufrieden sein mit mir. Ich gebe ja den Zehnten in die Gemeinde. Große Lebenseinschnitte muss ich deshalb nicht machen. Oder wenn man von der Kraft her, wo man zur Verfügung stellt, ja, Gott kann doch zufrieden sein. Ich gebe mich hier in der Gemeinde ein und das ist gut und richtig so. Aber damit soll Gott zufrieden sein, solange der Dienst, wo ich mache, mir Spaß macht und ja, ich Freude daran hat. Und wenn ich dann keine Freude mehr daran habe, dann quittiere ich einfach den Dienst. Aber so kann doch Gott mit mir zufrieden sein. Aber wie sieht es aus, wenn es jetzt nicht einfach nur um unseren Überfluss geht, sondern um uns ganz? Wenn uns die Nachfolge von Jesus etwas kostet, wenn man nicht mehr etwas aus seinem Überfluss Gott gibt, wenn ausgerechnet zu der Zeit vom Bibelabend oder von der Gebetsstunde so ein interessanter Film läuft und denkt, ja, den will ich mir doch anschauen. Ja, ist praktisch, dass der jetzt gerade kommt. Ja, Bibel und Gebetsstunde, das kann ein bisschen warten. Oder andere, die haben so ein spannendes Buch, die schauen nicht so viel Fernsehen, aber das Buch hat einen gerade halt so gepackt. Oder wie sieht es aus, wenn da ein besonderes missionarisches Projekt ist? Man gibt schon seinen Zehnten, man kann ja einfach das vom Zehnten dann wegnehmen und so. Wenn man sich auch überlegt, wenn man überhaupt keinen Zehnten gibt in die Gemeinde, was sich da ansammelt an einer Summe, wie viel Urlaub, schön Urlaub man sich da leisten kann. Wenn man sich solche Überlegungen macht, wenn das einem plötzlich was kostet. Oder auch im Hinblick auf die Kraft, wenn man sich in die Gemeinde hineingibt und plötzlich ist irgendetwas mühsam im Dienst, wo man voll zieht. wenn es vielleicht im Team ein bisschen zu Spannung kommt, wo es nicht so einfach ist. Gott möchte über uns ganz verfügen. Gott möchte nicht nur etwas aus unserem Überfluss heraus, sondern er möchte uns ganz. Das ist der Anspruch Gottes, den Jesus hier seinen Jüngern klar macht. Ich weiß nicht, wie es der Witwe damals ging, als sie ihre zwei Lepta in den Opferkasten gelegt hat, aber ich kann mir gut vorstellen, dass sie den Gedanken hatte, macht es überhaupt einen Unterschied, ob ich das gebe oder nicht? Was kann ich schon beitragen? Und so eine Überlegung, die wäre total berechtigt gewesen. Ganz objektiv wäre die Überlegung berechtigt gewesen. Denn wenn wir in die Bibel hineinschauen, was im Markus-Evangelium im Kapitel davor steht, da sagt Jesus und schaut den Tempel an und sagt, das ist eine Katastrophe, was hier im Tempel passiert. Nämlich der Tempel, das Bethaus Gottes, ist zu einer Räuberhöhle gemacht worden. Lohnt es sich, da den Lebensunterhalt in eine Räuberhöhle zu investieren? Und wenn man dann schaut, was steht im Kapitel danach, Kapitel 13, da sagt Jesus zu seinen Jüngern, schaut mal den schönen Tempel mit den Marmorsteinen an und so weiter. Ich sag euch, es wird kein Stein auf den anderen bleiben. Momentan Zustand, Räuberhöhle, Zukunftsaussicht, kein Stein auf dem anderen. Lohnt es sich, da was hinein zu investieren? Auch wenn man Jesus mit ganzem Herzen nachfolgt, hat man manchmal so das Gefühl, lohnt es sich überhaupt? Das, was ich geben kann, dass ich das Gott hingebe. Wenn man bescheidene finanzielle Mittel hat, lohnt es sich überhaupt, was zu geben? In der Fülle, wo andere geben können. Wenn man schaut, meine missionarischen Möglichkeiten, wo ich habe, lohnt es sich überhaupt, die hineinzugeben? Eigentlich in meinem Umfeld sind so wenig Menschen offen, an meinem Arbeitsplatz oder wenn ich Flyer verteilen gehe, wenn ich irgendwo einlade, lohnt sich das überhaupt? Vielleicht will man in Burgdorf auch mithelfen, unterstützen. Lohnt sich das überhaupt, wenn so viele sagen, nein, kein Interesse? Vielleicht fühlt man sich selber auch ein bisschen schwach, weiß nicht so recht, wie reden. Und lohnt sich es überhaupt, wenn ich dann keine Antwort geben kann den Leuten, wenn sie Rückfragen stellen? Und auch unser Einsatz in der Gemeinde und in der Weltmission, wenn man sich anschaut, wie sieht unsere kirchliche Landschaft aus hier in der Schweiz. Mal von der Aktion Biblik abgesehen, muss man sagen, an wie vielen Orten, ja, es gibt auch viele andere gute Gemeinden, muss ich auch sagen. Aber wie viel ist der Zustand von der Gemeinde Gottes wie eine Räuberhöhle? Und es gäbe so an vielen Dingen aufzuräumen und zu machen und zu tun, lohnt es sich nicht viel besser, sich zurückzuziehen, als Einzelchrist zu leben und sagen, Herr, komm bitte bald wieder. Manchmal sind wir doch auch wie ernüchtert, was kann ich denn überhaupt geben und bewirken? Aus menschlicher Perspektive, ja. Es ist ernüchternd. Mit unseren zwei Lepta können wir eigentlich nichts ausrichten. Aber dafür interessiert sich Gott nicht. Dafür interessiert sich Gott nicht für unsere zwei Lepta. Er interessiert sich für uns, für unser Herz. Es geht nicht um unsere Gabe, es geht um unsere Hingabe. Entscheidend ist nicht das, was wir geben können. Entscheidend ist, gibst du dich Gott hin. Und so möchte ich mit der abschließenden Frage den Gottesdienst oder die Predigt abschließen. Bist du bereit, Jesus zu dienen? Nicht einfach aus deinem Überfluss heraus, sondern mit deiner ganzen Lebensexistenz. Bist du bereit, dich Jesus nicht nur mit einem Teil von dir zur Verfügung zu stellen, sondern ganz? Ich möchte noch beten. Herr Jesus, wenn wir sehen, was die arme Witwe damals getan hat, ihre ganze Lebensexistenz in Gottes Hände gelegt, und wenn wir sehen, wie wir häufig nur aus unserem Überfluss einen Teil von dem, was du uns eigentlich gegeben hast, dir zurückgeben und so viel auch einfach für uns selbst leben, da müssen wir sagen, es tut uns leid. Wir müssen bekennen, wir haben nicht mit ganzer Hingabe unser Leben an dich gelebt, und wir bitten dich, dass du uns wieder ganz hinnimmst und uns gebrauchst zu deiner Verherrlichung und zum Bau deiner Gemeinde. Zeig du jedem von uns auch die Schritte auf, die für einen dran sind, wo wir eben uns ganz dir hingeben sollten und nicht einfach nur aus unserem Überfluss heraus versuchen, dich zufriedenzustellen. Amen.